gut ist, wenn man lesen kann, aber die Buchstaben werden immer kleiner. Also mit Rundgehen meinte ich, ich werde mich jetzt so ein bisschen drehen müssen, damit ihr alle was seht, aber übertragen ist Gemeinde mehr, als dass wir uns nur im Kreise drehen, sondern dass Gott wirkt. Darum geht es auch heute um das Gebet, wie Gott eben wirkt. Über die Predigtreihe habe ich ein Zitat geschrieben, das auf der Einladung steht, von Wilhelm Busch. Der hat mal geschrieben, das Recht zum Gebet, wenn du einmal weiterklickst, ist ein wundervolles Geschenk Gottes an uns. Das Recht zum Gebet ist ein wundervolles Geschenk Gottes an uns. Und wir wollen heute überlegen, wie man das Geschenk eben mehr gebrauchen kann, wie wir das so handhaben, wie es uns damit geht. Die Predigtreihe heißt Prüfsteine des Gebetes, werde ich gleich da was zu sagen. Zu Beginn der Predigtreihe habe ich einfach mal gefragt, wie gut wir mit unserem Gebetsleben so zurechtkommen. Es haben auch einige Leute geantwortet, 37 haben gewotet. Wie zufrieden bist du mit deinem Gebetsleben? Gar nicht hat niemand angegeben. Eine Person, also 3% sind eine Person, hat 10 Punkte gegeben. Ich war erstaunt über den Durchschnitt, 5,8. Schön, dass wir mit unserem Gebetsleben scheinbar gut zurande kommen, zurechtkommen. Merkt euch mal vielleicht euren Wert, den ihr so nehmen würdet, auf so eine Skalenfrage von 1 bis 10. Am Ende der Predigtreihe werde ich die Umfrage nochmal machen. Mal gucken, ob sich es dann verschoben hat. Wäre schön, wenn es dann nicht weniger geworden wäre, sondern wenn der eine oder die andere vielleicht sagen würde, es hat mir geholfen oder ich habe im Gebet vielleicht etwas Fortschritte gemacht. Ja, warum Prüfsteine des Glaubens? Das hat was mit dem Bild zu tun, das ich jetzt mitgebracht habe. Weiß jemand, was das ist? Wer hat Pyrit gesagt? Sehr gut. Viele hätten gesagt Gold. Es ist das Katzen- oder Narrengold, Eisenpyrit. Sieht ähnlich aus wie Gold, ist aber keins. Und es gab im Mittelalter, wenn man Gold und Silber von anderen Dingen unterscheiden wollte, hat man einen Stein gesucht, der Kieselerde enthielt. Mit dem konnte man dann prüfen, ob es Gold oder Silber ist, mit dem Reiben. Bei Gold ist auch einfacher, wenn ihr da mit dem Hammer drauf haltet, es ist Eisenpyrit, passiert nicht viel, es ist echtes Gold, ist eine Delle drin. Ne? Also kann man mit einem Ehering versuchen, mit einem Schmuckstück, aber dann weiß man, ob es echt ist. Man brauchte also einen Prüfstein, um herauszufinden, ob das echt ist. Ich habe die Reihe Prüfsteine des Gebets genannt, zum einen deshalb, weil auch nicht alles Gold ist, was glänzt, wenn es ums Thema Beten geht. Und da gibt es auch manches, das klingt gut, hat aber im Wesen vom christlichen Gebet wenig zu tun. Da gibt es Einflüsse, die teilweise aus anderen Religionen oder Ideologien ins Gebet hereingeschwappt sind. Und da ist nicht alles christlich. Nicht alles ist gut. Manches ist auch hilfreich, aber manches hat mit dem Christentum wenig zu tun. Manchmal gibt es falsche Vorstellungen, die wir vom Beten haben, ne? Dass das Gebet so ein Notnagel ist. Man betet nur, wenn man Not hat. Manchmal sind auch die Motive unseres Betens gar nicht lauter. Von daher ist es gut, man kann die prüfen. Und darum diese Predigtreihe, Prüfstein des Gebetes. Wir werden also 4 Fragen stellen, die wir beachten wollen. Wir werden heute rausfinden oder überlegen, was Beten eigentlich ist. Dann werden wir beim nächsten Mal nachdenken, was es erfordert, was es uns gibt und in der 4. Predigt, wohin es uns führt. Kern der Reihe ist, dass ich lerne, ein bisschen zu prüfen, ehren meine Gebete Gott, dienen sie mir in dem Sinn, dass sie wirklich zu Gott gerichtet sind und ich das so ein bisschen besser prüfen kann, ob es hilfreich und gut ist. Heute also, was Beten ist. Wir werden 3 Gedanken anschauen. Den ersten Gedanken, Beten ist Reden mit Gott. Es gab einen württembergischen Reformator, der hieß Johannes Brenz. Der hat in Anlehnung an Martin Luther das ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, das mussten wir damals in Württemberg auswendig lernen. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Also wenn es um Beten geht, geht es mehr um Worte, weniger um Worte, sondern es geht um den ganzen Menschen. Um Worte, Verstand, Sinne, Gefühl, Emotionen. Beten ist mehr als nur Worte sagen, es umfasst den ganzen Menschen. Der Mensch redet mit Gott, darum geht es. Meine Gedanken und Nöte suchen Gottes Trost und Hilfe. So hat der Reformator das sozusagen wiedergegeben. Also wenn ich bete, schildere ich einfach das, was auf dem Herzen habe und bringe es zu meinem himmlischen Vater, sag ihm das. Was Beten nicht ist, es ist nicht so ein Reden zu sich selbst. Beim Beten geht es nicht in erster Linie darum, dass ich um mich selber kreise und mich selber finde und mich selber groß mache, sondern das Gebet hat immer ein Adressat und der Adressat bin nicht ich, der Adressat ist Gott. Ich komme in Kommunikation mit Gott. Beten bedeutet auch nicht, was jetzt vielleicht von anderen Kulturen zu uns hereingeströmt ist, das Göttliche in mir zu entdecken. Es geht nicht darum, den göttlichen Funken in mir groß zu machen und selber göttlich zu werden. In manchen Religionen ist das so. Das ist nicht die christliche Vorstellung vom Beten. Es gibt auch in christlichen Gruppen so kontemplatives, nachsinnendes Gebet, was grundsätzlich gut ist. Aber ein katholischer Priester hat dazu ein gutes Korrektiv beschrieben, damit das die richtige Richtung bekommt. Hans Urs von Balthasar, der hat das geschrieben, das betrachtende Gebet kann und sollte nicht Selbstbetrachtung sein, sondern ein ehrfürchtiges Achten und Hören auf das, wird ein bisschen kompliziert, was nicht ich ist, nämlich das Wort Gottes und Gott selber. Ich schaue nicht mich an, sondern ich betrachte Gott. Also nochmal, wenn wir beten, dann reden wir mit Gott, wir begegnen Gott, hören auf das, was Gott zu sagen hat. Oder mit einem Psalmwort in Psalm 36, Vers 10, sagt der Psalmschreiber, bei dir ist die Quelle allen Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Also wenn ich bete, trete ich in das Licht Gottes, in die Gegenwart Gottes. Sein Licht scheint sozusagen in mein Leben, zeigt manchmal auch, was nicht gut ist, was gut ist. Ich erkenne mich selber und ich erkenne vielleicht auch, was Gott möchte, was er will. Und das brauchen wir uns. Im Gebet zeigt Gott uns, was wirklich zählt. Wenn du mal gesehen hast im Licht, was dann vielleicht Gott dir zeigt, das ist eigentlich gar nicht gut oder das brauche ich gar nicht, dann wird das vielleicht weniger wichtig. Timothy Keller, der hat ja das Buch zum Beten geschrieben und er schreibt einmal, ich fand diese Zusammenfassung schön, was Gebet ausmacht. Das Gespräch mit Gott, sagt er, führt in die Begegnung mit Gott. Das Gebet ist nicht nur der Ort, wo wir lernen, was Jesus für uns getan hat, sondern auch der Ort, wo wir täglich Gottes Segen empfangen. Und er sagt, im Gebet wird Theologie zu lebendiger Erfahrung. Im Gebet spüren wir Gottes Gegenwart, empfangen seine Freude, seine Liebe, seinen Frieden, seine Zuversicht und werden so in unserer Einstellung, unserem Verhalten, unserem Wesen verwandelt. Also nochmal, du und ich, wir dürfen mit dem lebendigen Gott in Kontakt kommen, mit ihm reden und in der Begegnung mit ihm werden wir verändert, wenn wir das wollen und zulassen. Und uns ist das nicht so bewusst, was deren Vorrecht das ist. Denkt daran, Gott ist außergewöhnlich. Gott ist so heilig, dass eigentlich kein Mensch zu ihm treten kann. Gott ist von Sünde eigentlich getrennt. Da, wo Sünde ist, kann Gott nicht sein. Und er ist heilig, unbefleckt. Gott ist auf einzigartige Weise anders. Der steht über allem und trotzdem dürfen du und ich zu ihm kommen. Warum? Weil wir Christen glauben und es in der Bibel so lesen, dass Jesus den Vorhang im Tempel zerrissen hat, dass jeder Mensch ohne Priester, ohne Pfarrer oder Pastor direkt mit Gott ins Gespräch kommen kann. Also du und ich, wenn Jesus der Herr ist, dürfen direkt zu Gott kommen, zu Jesus kommen, mit ihm reden. Das ist wirklich unwahrscheinlich. Stellt euch vor, ihr wolltet unseren Bundeskanzler oder Bundespräsidenten besuchen, das geht nicht so einfach. Da kommt man nicht so einfach hin. Zu Gott dürfen wir kommen, einfach so, weil wir seine Kinder sind. In Hebräer heißt es einmal, Hebräer 4, Vers 16, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und nochmal, ich brauche das, du brauchst das, die Begegnung mit Gott. Das ist der Schlüssel oder ein Mittel, der Schlüssel, ein Schlüssel, wie Gott unser Leben prägt und verändern möchte. Durch die Begegnung mit ihm lerne ich ihn am besten kennen. Das hat er sich ausgesucht. Das Gebet verändert alles. Die Frage ist, ob wir das nutzen, ob wir davon Gebrauch machen. Manche Leute haben vielleicht sogar Angst, dass sie die falschen Worte sagen könnten. Aber ich sage mal so, lieber falsche Worte als gar nicht gebetet. Man muss da keine Angst haben. Das Tröstliche ist, dass Gott sogar bereit ist, unsere Gebete zu korrigieren, in eine gute Richtung zu bringen, wenn wir manchmal vielleicht Dinge bitten, die für uns falsch sind. Es gibt zwei Bibelstellen, die ganz interessant sind. Einmal in Römer 8, Vers 26, da heißt: Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wenige Verse später wird etwas Ähnliches von Jesus gesagt, nicht nur vom Heiligen Geist. Da heißt es: Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene, er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes. Und jetzt kommt das Schöne: und tritt für uns ein. Das finde ich schön. Ambrosius, ein Kirchenvater, ich habe euch ein Bild dazu mitgebracht, der hat mal das mit einem Bild deutlich gemacht. Der Kirchenvater hat das so beschrieben: Stellt euch vor, ihr habt sicher auch mal früher für Mama Blumen auf der Wiese gepflückt. Also ich habe das ab und zu mal gemacht, Schlüsselblumen und ähnliche Dinge. Und Ambrosius hat gesagt, man soll sich jetzt vorstellen, als Kind würde man jetzt einen Blumenstrauß für seinen Vater pflücken. Und als Kind kennt man ja nicht alle Pflanzen. Er sagt, manchmal packt man den Blumenstrauß dann Unkraut und auch manchmal sogar giftige Pflanzen, die gefährlich sein können. Und da hat Ambrosius dieses Bild gebraucht: Stellt euch jetzt vor, das Kind will mit dem Blumenstrauß zum Vater gehen und an der Tür steht dann die Mutter und sagt, zeig dir doch mal, was du gepflückt hast. Und dann in seinem Gleichnis steht die Mutter jetzt für Jesus. Jesus schaut sich den Blumenstrauß an und dann hat er als Bild, dass man sich vorstellen, wie Jesus jetzt diesen Blumenstrauß anschaut und sagt, das hast du schön gemacht, ich helfe dir, dass er noch ein bisschen schöner wird. Jesus pflückt dann dieses giftigen Pflanzen, nimmt er heraus, das Unkraut nimmt er weg und stellt dafür andere Blumen rein, die teilweise noch schöner sind. Und wenn der Blumenstrauß dann fertig ist, schickt er das Kind mit einem perfekten Strauß zum Vater und dann überreicht das Kind diesen Strauß und dann sagt er am Ende, wenn du dir vorstellst, wenn du eines deiner Gebete sehen könntest, nachdem Jesus Christus es verbessert hat, würdest du staunen. Jesus hat so eine wunderbare Fertigkeit, dass selbst unsere guten Blumen in seiner Hand noch schöner werden. Stell dir vor, so einen schönen Strauß hilft dir Gott, wenn wir beten, zu Gott zu bringen. Finde ich ein wunderschönes Bild. Also wenn es ums Beten geht, muss man nicht eingeschüchtert sein. Es ist ein Vorrecht, dass wir mit Gott reden dürfen. Und wir werden gut beraten, wenn wir davon Gebrauch machen. Der zweite Gedanke, beten ist unerlässlich. Es gibt so einen Spruch, den finde ich ganz schön, wo jemand betet, lieber Gott, bis jetzt habe ich alles richtig gemacht, ich habe noch nicht getratscht, ich habe nicht Beherrschung verloren, ich war nicht zickig und böse, ich war nicht gierig und mürrisch, böse oder egoistisch. Dafür bin ich dir sehr dankbar, aber in wenigen Minuten stehe ich auf und dann bitte ich, dass du mir hilfst, den Tag zu bestehen. Das finde ich ein schönes Gebet, weil das ist genau das, eine theologische Wahrheit in einfachen Sätzen. Der Tag wird besser gelingen, wenn wir ihn gut beginnen, wenn wir wissen, dass wir Hilfe brauchen für diesen Tag, wenn wir das nutzen. Beten ist unerlässlich. Jesus sagt das ja auch mal in Johannes 15, haben wir schon oft gehört, dann sagt er, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt wissen wir natürlich, ohne Jesus können wir unwahrscheinlich viel tun, manchmal auch gute Dinge tun, aber ohne Jesus können wir nichts Geistliches bewirken, weil dafür brauchen wir die Kraft Gottes. Ich kann viele Sachen bewirken, aber wenn ich etwas geistlich bewegen will, brauche ich die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu ihm. Das fand ich schön auch in dem Buch von Timothy Keller. Er schreibt von seiner eigenen Erfahrung mit dem Beten und sagt, Das musste er auch, als Pastor muss ich auch lernen, denn Pastoren sind nicht geborene Beter. Es gibt manche, die das können. Die anderen müssen es genauso lernen wie alle anderen. Timothy Keller schreibt, dass er Beten erst in der zweiten Hälfte seines Erwachsenenlebens gelernt hat. Da war er schon lange Pfarrer, Pastor. Aber er schreibt, was ihn zum Beten gebracht hat, war, es kam eben die Zeit nach dem 11. September 2001 mit den ganzen, wo die USA so Kopf standen und alles drunter und drüber ging. Da war herausgefordert, das Land versank in einer Art kollektiver Depression. Und dann schreibt er weiter, in meiner Familie wurden die Wolken noch dunkler durch den Kampf meiner Frau, Kathy, mit ihrem Morbus Crohn. Und dann kam meine Diagnose, Schilddrüsenkrebs. Und dann sagt er, irgendwann in diesen Monaten bat meine Frau mich dringend, etwas mit ihr zu machen. Etwas, was wir bisher noch nie hinbekommen hatten. Die Frau sagte ihm, lass uns jeden Abend zusammen beten. Und sie hat das so formuliert, wenn wir nicht jeden Abend gemeinsam vor Gott treten, schaffen wir es nicht. Mit all den Problemen, die wir gerade haben, mit den Krankheiten, Herausforderungen. Und dann hat sie gesagt, also ich schaff's bestimmt nicht. Wir müssen beten, wir können es uns nicht erlauben, das zu vergessen. Und dann hat er geschrieben, bei uns beiden fiel der berühmte Groschen und wir begriffen den Ernst der Lage, wir sahen, wenn wir es tun mussten, konnten wir es auch. Und er schreibt, das war für sie als Familie so ein Wendepunkt, dass sie regelmäßig gebetet haben, weil sie merkten, wir brauchen das Gebet, wir brauchen es. Und du und ich, wir müssen also nicht erst warten, bis wir auch vor den Scherben des Lebens stehen und alles schwierig ist. Auch du und ich brauchen das Gebet in dem, was uns bevorsteht, was uns beschäftigt. Das ist immer Arbeit, das ist auch immer Kampf und Herausforderungen. Manchmal muss man darum ringen, überhaupt mit dem Beten anzufangen. Ole Hollesby, der hat einmal dieses Zitat geschrieben, wenn die Stunden kommen, die wir zur Begegnung mit Gott vorgesehen haben, ist es oft so, als hätte sich alles miteinander verschworen, das zu verhindern. Wenn die Stunden kommen, die wir zur Begegnung mit Gott vorgesehen haben, ist es oft so, als hätte sich alles miteinander verschworen, das zu verhindern. Wer kennt das nicht? Ich habe euch eine zweite Frage gestellt. Was uns ablenkt vom Beten? Ich habe das einmal, muss einmal zurück, danke. Da gab es 32 Leute, die teilgenommen haben, 58 Antworten haben sie gegeben. Und da waren so Dinge, die uns beim Beten spüren. Also es stehen nicht 58 da, weil manche Antworten mehrmals genannt wurden. Das wurde dann summiert. Also falls ihr jetzt rechnet, wundert euch nicht. Genannt wurde Ablenkung durch Gedanken, Müdigkeit, Alltag, Stress, Zweifel, Enttäuschung, Unkonzentriertheit, Selbstvorwürfe, falsche Prioritätensetzung, der Kopf voller Gedanken, Lieblosigkeit, Schusslichkeit, Antriebslosigkeit und so weiter, fehlendes Ritual. Ihr seht, Beten ist ein Kampf für dich und für mich. Es ist nicht einfach, dran zu bleiben, wie Ole Hollesby gesagt hat. Und eins kann ich euch sagen, das wird leider so bleiben. Das ist eine Herausforderung, die bleibt, mit der man sich auseinandersetzen muss. Das ist nichts, aus dem ein Christ hinauswächst. Das ist immer das, was so ist. Und jetzt möchte ich euch was sagen, was mich selber in der Predigtvorbereitung wirklich, es gibt manchmal so Sätze, die man liest, die einen treffen. Und jetzt ein Satz, der mich sehr getroffen hat, an dem ich auch rumgekaut habe und auch überlegt habe, darf man das so sagen? Und ich glaube, manchmal muss man Dinge so sagen. Also ich habe es gehört, ihr dürft es anders hören, wenn ihr wollt. Peter T. Forsyth hat mal geschrieben, das Zitat, da habe ich wirklich, habe ich ja gesagt, die größte Sünde ist die Gebetslosigkeit, offenes Fehlverhalten und das so eklatante Missverhältnis zwischen Glaube und Leben bei vielen Christen sind die Folgen davon, beziehungsweise die Strafe dafür. Nicht beten wollen ist sozusagen die Mutter aller Sünden, hat er gesagt. Darf man das so sagen? So hart? Kann man darüber streiten. Aber im Gedanken dahinter, stell dir vor, das hat mich dann ins Nachdenken gebracht. Du wohnst in der Mietwohnung mit jemandem zusammen. Und mit dem zusammenwohnst, Der andere redet nie mit dir. Der redet kein Wort mit dir. Manchmal findest du nur einen Zettel auf dem Tisch, wo irgendwie schreibt, Milch ist leer oder du bist dran mit Putzen. Aber er redet nicht mit dir. Sagt, wie würden wir das empfinden? Fänden wir es nicht komisch, wenn der andere gar nicht mit uns reden wollte? Wenn er sagt, wenn ich mit dir rede, das ist immer so langweilig für mich, das hat keinen Zweck, das mache ich äußerst ungern. Dann würden wir menschlich sagen, mit so jemandem wollte ich gar nicht zusammen wohnen. Oder es würde mir schwerfallen, zu akzeptieren, dass der mich gerne hat. Und dann war dieses Bild, manchmal praktizieren wir das aber im Umgang mit Gott, dass wir mit Gott gar nicht reden wollen. Ich glaube, dass Gott nicht gleich beleidigt ist. Aber was sagt das über mein Verhältnis aus diesem Menschen gegenüber, wenn ich, oder Gott gegenüber, wenn ich das Gespräch nicht suche? Ich glaube, das war jetzt für mich, ne, ihr könnt das anders hören, für mich war es so, in der Bibel gibt es manchmal nicht nur Tatsünden, es gibt manchmal auch so Unterlassungssünden, dass ich gute Dinge nicht getan habe und es mich, mir auch nicht geholfen hat, mich nicht weitergebracht hat. Nicht beten ist letztlich nicht nur die Nicht-Einhaltung so einer religiösen guten Sache. Eigentlich, ich erzähle es deshalb, weil ich einer der bin, der bei wie oft betest du nicht 10 angekreuzt hat. Also ich war nicht der eine, der 10 angekreuzt hat. Ich muss euch sagen, ich war der nur 2 angekreuzt hat. Außer noch einer außer mir war mutig und hat nur 2 angekreuzt. Ich war enttäuscht über mich selber und als ich das gelesen hatte, hat mich das wirklich getroffen, wie ich es aushalte, mit Gott gar nicht zu reden oder selten zu reden, obwohl er mir eigentlich so wichtig sein müsste. Darum geht es mir nicht um schlechtes Gewissen, sondern darum, ins Nachdenken zu kommen, wie gehe ich mit Gott um. Für mich galt die folgende Aussage, wenigstens manchmal, wenn du einmal weiterklickst, in Wirklichkeit ist eine Absage an das Gebet, wenn man gar nicht betet, auch eine Absage an Gott. Und wenn ich Gott gar nicht brauche in meinem Leben, sagt das doch was über mich aus. Also mich hat das getroffen, ne? Andere dürfen das anders sehen. Samuel sagt mal einen interessanten Vers, der Prophet im Alten Testament, da sagte man, was mich angeht, so werde ich ganz bestimmt nicht gegen den Herrn sündigen, indem ich aufhöre, für euch zu beten. Da gibt es nämlich auch so sperrige Sätze in der Bibel. Für mich war das eine bittere Pille. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Als Kind musste man manchmal Antibiotikatabletten, die dicken, schlucken. Das war für mich Kind ein Grauen. Wenn die im Hals waren, ich habe die nicht runtergekriegt, mir ist schon schlecht geworden, weil ich wusste, ich muss die jetzt nehmen. Und trotzdem musste ich sie schlucken, weil sie für mich gut waren. Für mich war dieses Zitat, ich spreche für mich, eine Herausforderung, in Fragestellung, ich musste die bittere Pille schlucken und sagen, ich möchte nicht auf 2 bleiben in meinem Gebetsleben. Ne, sagen, ich bete eigentlich viel zu selten. Es kommt bei mir viel zu wenig vor. Und deshalb war ich überrascht, dass ihr alle so gut seid. Das ist schön. Bei mir war es nicht so. Ich finde, manchmal muss man so eine bittere Pille schlucken. Ich musste sie schlucken. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Die frühen afrikanischen Christen, die sich bekehrt hatten, zum Glauben kamen, die hatten das praktiziert. Die hatten so eine Tradition, die gingen dann oft zum Beten ins Gebüsch. Und wenn die regelmäßig da lang gingen, entstand da so ein Weg, ne, weil die ja jeden Tag dann zum Beten gingen. Und wenn einer der Gläubigen, den habe ich euch ein Bild mitgebracht, lange nicht beten ging, dann ist der Weg zugewuchert. Dann gab es manchmal nette Brüder und Schwestern, die gesagt, Bruder, das Gras wächst auf deinem Weg. Das ist jetzt einfach eine Anfrage an dich. Wächst das Gras auf deinem Weg? Na, ich möchte niemand bedrücken, ich möchte nur einladen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Mir hat es geholfen, dieser Gedanke. Denn das ist eigentlich ein Kennzeichen der Christen gewesen. Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es, sie blieben aber beständig im Gebet. Da stehen noch andere Sachen. Ne? Aber das Gebet war wirklich etwas, was Christen nicht nur sonntags gemacht haben. Das kann ich auch. Aber mache ich es auch im Alltag. Römer 12, Vers 12, da heißt es dann unter anderen Dingen auch, seid beharrlich im Gebet. Schöner Trauvers, ne? Ist Beten einfach? Nein, ich habe schon gesagt, gerade deshalb, ich habe mir vorgenommen, regelmäßig zu beten, bisher habe ich es geschafft, seit ich das gelesen habe und es mich so getroffen hat und mich selber so berührt hat, dass ich täglich jetzt morgens anfange. Ein guter Rat, Dietrich Bonhoeffer, hat über das Gebet morgens gesprochen. Das Gebet in der Frühe entscheidet über den Tag, vergeudete Zeit, deren wir uns schämen, Versuchungen, denen wir erliegen, Schwächen und Mutlosigkeit in der Arbeit, Unordnung und Zuchtlosigkeit in unseren Gedanken und im Umgang mit anderen Menschen haben wir im Grund, jetzt sehr, nicht immer, aber sehr häufig in der Vernachlässigung des morgendlichen Gebets. Also ich möchte einfach Mut machen, morgens mit dem Beten zu beginnen. Es kann auf jeden Fall nicht schaden, es legt gute Weichen. Der dritte Gedanke, Beten ist ausgewogen. Dazu habe ich euch auch ein Bild mitgebracht von der Waage. Das hat Tabea schon gesagt, wenn wir beten, ist das Beten manchmal nicht unbedingt ausgewogen. Wir beten eben oft im Bittestil. Wenn uns etwas fehlt, dann bitten wir. Mit der Arbeit ist schwierig, mein Ehemann oder meine Ehefrau ist wieder mal kompliziert. Irgendwas ist schiefgelaufen, was ja vollkommen legitim ist, dafür zu beten. Aber manchmal beschränkt sich unser Beten auf diese Bereiche, was wir brauchen und was uns fehlt. Hin und wieder merkt man auch mal, eigentlich könnte ich auch mal dafür beten, dass Gott mir die Schuld vergibt. Ich habe wieder zu viel angesammelt, das ist auch in Ordnung. Und wenn mir etwas Gutes passiert, kriegen wir es dann auch hin, zum Beispiel Danke zu sagen, Gott anzubeten. Das fällt Menschen schwerer als das andere. Darum dieses ausgeglichene Bitten liegt uns näher als Danke zu sagen. Paulus schreibt das einmal, als er so grundsätzlich das Problem der Menschen ohne Gott schildert, in Römer 1, 19 bis 21. Und dann schreibt in Vers 21, was vielleicht manchmal auch für uns zutrifft. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, blieben ihm den Dank schuldig. Da bin ich schuldig, dass ich oft Gott nicht gedankt habe für all das Gute. Das ist auch keine gesetzliche Pflicht, aber damit ein Beten ausgewogen ist, tut es gut, das im Blick zu halten. Der württembergische Reformator Johannes Brenz, von dem ich gesprochen habe, der mit Luther zitiert hat, das Zitat von Anfang geht noch weiter, da schreibt er, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Er wollte deutlich machen, das Gebet ist mehr als nur Bitte. Es ist ausgewogen, das andere hat auch Platz, auch Klagen hat da seinen Raum. Das Gebetbuch der Bibel, da kommt all das vor, nicht nur ein Bereich. Im Vater Unser, das beginnt mit dem Lob Gottes und kommt dann erst zu dem Bitten und endet wieder mit dem Lob Gottes. All das ist wichtig und wir brauchen es auch. Und man darf jetzt auch keins dem anderen vorziehen. Man kann nicht sagen, jetzt die hohe Schule ist an Beten und Bitten ist so für die einfachen Leute. Alles gehört zusammen und ergänzt sich gegenseitig. Wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese, wie heilig Gott ist, wie groß Gott ist, dann erleichtert es mir zum Beispiel zu erkennen, dass ich ja vielleicht doch mal um Vergebung der Sünden beten sollte, weil ich erkenne, dass ich manches vielleicht zu leicht genommen habe oder sich Schlechtes eingebürgert hat. Wenn ich in der Bibel lese, wie groß Gott ist, was er alles getan hat, dann gibt das mir vielleicht auch Mut, in schweren Situationen meine Nöte zu Gott zu bringen und ihm das zu sagen, weil ich weiß, er kann mir wirklich helfen. Ich möchte Mut machen, falls wir es nicht sowieso schon tun, ausgewogen, also man darf auch mal mit dem anderen anfangen, das ist gar nicht wichtig, aber entscheiden, sondern dass auch Anbetung, Dank in unserem Gebet vorkommt, dass wir uns ja, mal hinsetzen, nachdenken, was habe ich alles, wo kann ich dankbar sein. Glaub mir, es verändert, wie wir bitten. Eine Frau hat es so geschrieben, früher fing ich sofort mit einer Gebetsliste an und je mehr von all den Problemen und Anliegen ich Gott hinlegte, umso schwieriger wurde mir das Herz, weil sie eine Liste gesehen hat, wie lang die ist. Und da hat sie gesagt, jetzt fange ich immer damit an, dass ich einige Zeit darüber nachdenke, wie gut und weise Gott ist und wie viele von meinen Gebeten er schon erhört hat. Wenn ich dann zu meinen Gebetsanliegen komme, stelle ich fest, dass ich sie in Gottes Hände legen kann und das Herz wird mir nicht schwerer, sondern leichter. Das ist damit gemeint, so zusammenfassend in ausgewogen zu beten. Und das Gebet sollte auch ausgewogen sein, dass es auch in der Lektüre des Wortes, von der Lektüre des Wortes Gottes geprägt ist. Denn wir beten ja zu Gott, aber Gott kann ich ja nur erkennen, wenn ich weiß, wie er ist. Und das erfahre ich eben, indem ich in seinem Wort lese. Darum ist es so wichtig, dass das Beten einen guten Hintergrund hat. Denn sonst bilde ich, ist so die Gefahr, dass ich mir den Gott so vorstelle, wie ich ihn mag. Aber gut ist, wenn ich eine gute Grundlage habe. Ein letztes, glaube ich, letztes Zitat von Cloney. Die Bibel zeigt uns nicht eine Kunst des Gebets, sie zeigt uns den Gott des Gebets. Darum ist es gut, in der Bibel zu lesen, weil man dort Gott kennenlernt und eingeladen ist zum Beten. Also ich komme zum Schluss der ersten Predigt. Was ist Beten? Wir haben gehört, es ist ein Reden des Herzens mit Gott. Also Gott lädt dich und mich ein, alles bei ihm abzuladen. Alles, was uns beschäftigt, den ganzen Menschen dürfen wir zu Gott bringen. Und er freut sich auf das Gespräch mit uns. Das Zweite, das Gebet ist unerlässlich, nicht weil Gott es braucht, sondern weil ich es brauche. Und wenn ich nicht bete, dann schade ich nicht Gott, sondern letztlich nehme ich immer was weg, was ich selber, was für mich gut wäre. Und das Problem ist, wenn ich von Gott unabhängig etwas tun will, dann schaffe ich es nicht. Dann gibt es manche Dinge, die einfach zu groß für mich sind. Und das Dritte, dass wir eingeladen sind, ausbalanciert, ausgewogen zu beten. Also uns das mal vorzunehmen, wenn wir gemerkt haben, die letzten Gebete waren immer nur bitte, 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 was grundsätzlich in Ordnung ist. Es gibt Zeiten, da ist das stärker als das andere. Aber das andere nicht zu vergessen, auch Anbetung, Fürbitte, Dank, Klage, alles hat seinen Platz. Wir haben also am Anfang gesehen, einige von euch kommen relativ gut zurecht. Wie gesagt, nochmal, das hat mich sehr gefreut, dass ihr da so beständig seid, in dem, wie ihr betet. Kannst du nochmal die Folie ganz am Anfang zeigen, die Grafik? Diese 27%, das sind 10 Leute, die 7 haben, und 19 und 19, das waren 7, glaube ich, 7 Leute, die das gaben. Das war wirklich gut. Aber nehmt das vielleicht mit als Anregung. Die, die wie ich weiter unten waren, ich möchte das ändern, ich möchte wirklich meine Beziehung mit Gott, mich wieder mehr abhängig machen von Gott. Und die, die schon weit vorne waren, vielleicht kann man ja auch von 5 auf 6 kommen oder von 6 auf 7, das ist kein Leistungsdenken, aber vielleicht ist das ja eine Ermutigung zu sagen, ich möchte mit Gott mein geistliches Leben weiter pflegen und intensivieren. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen und mir auch. Amen. Wir wollen